Ein Krieg zwischen Russland und Europa. Dieser mögliche Ernstfall ist inzwischen zu einer realen Gefahr geworden. Und weil auf die Schutzmacht USA nicht mehr unbedingt Verlass ist, rüstet die EU auf. Darum geht es heute in Brüssel beim Gipfel und darum ging es in dieser Woche auch im Bundestag mit der Verabschiedung riesiger Summen für die Bundeswehr. Und doch tun wir uns schwer mit Begriffen wie kriegstüchtig und der Vorstellung, das Land vielleicht mit der Waffe verteidigen zu müssen. Brauchen wir die Wehrpflicht wieder? Müssen wir sogar Bunker bauen? Oder wird so nur Angst geschürt? Bundeswehr in Krisenzeiten müssen wir umdenken. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und das sind meine Gäste. Ich begrüße Kerry Hoppe. Sie hat sich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet, ist Leutnant der Reserve, studiert Jura und ist Mitglied der FDP. Ich begrüße Simon David Dressler. Er ist Student und Politik-Influencer und hat in dieser Woche auch geredet auf der Kundgebung hier vor dem Bundestag mit dem Titel »Kein Blankoscheck fürs Militär«. Herzlich willkommen, Hans-Dieter Heumann. Er war lange Jahre Diplomat und er war von 2011 bis 2015 Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und er ist Senior Fellow am Center for Advanced Security, Strategic und Integration Studies CASIS der Universität Bonn. Peter Dausend ist bei uns, Redakteur und Kolumnist im Parlamentsbüro der Zeit. Herzlich willkommen. Es gibt eine Umfrage, danach wurde gefragt, ob man im Falle eines militärischen Angriffs bereit wäre, Deutschland zu verteidigen mit der Waffe. Da haben 61% gesagt, sie wären wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall bereit, das zu tun. Da würde ich doch ganz gerne mal hier in die Runde fragen. Herr Dressler, wären Sie bereit, Deutschland militärisch zu verteidigen, wenn wir angegriffen würden?
Auf gar keinen Fall. Und Umfragen, wie Sie gerade zitiert haben, machen mir Mut, dass ich mit meiner Meinung offensichtlich in der Mehrheit bin. Und ich bin froh, dass trotz des medialen Diskurses, der sich hierzulande ja nur in eine Richtung zu drehen scheint, nämlich mehr Kriegstüchtigkeit, mehr Aufrüstung, immer mehr, sich die Leute dem zu einem gewissen Grad einfach verweigern und zu Recht sagen, für den Staat kämpfen und vielleicht wahrscheinlich sterben, niemals.
Okay, klare Aussage, Frau Hoppe. Sie sind Leutnant der Reserve. Sie wüssten zumindest, wie man umgeht mit der Waffe. Würden Sie es tun?
Na klar, das ist der Eid, den ich 2019 nach meiner Grundausbildung abgelegt habe und der auch bis heute gilt. Und wenn ich solche Zahlen höre, dann erschüttert mich das ehrlicherweise, weil wir leben in unglaublichen Privilegien. Klar, wir haben politische Krisen, wir erleben viel Politikverdrossenheit, aber wir leben ein unglaublich privilegiertes Leben hier in Deutschland. Und ich glaube, dass dieses Leben wert ist, es zu verteidigen, dass wir unser Recht verteidigen müssen, dass wir unsere Freiheit verteidigen müssen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da als Gesellschaft an die Ursachen ran, warum wir diese Freiheit nicht verteidigen möchten.
Mhm. Herr Dausend, Sie haben Zivildienst geleistet.
Genau.
Und wie wäre es jetzt? Sie sind jetzt nicht dafür ausgebildet, militärisch mit der Waffe das Land zu verteidigen.
Kann man ja noch machen. Mhm. Ja, es ist ein paar Donnerstage her, als ich verweigert habe. Man sagt ja so schön, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung verändern kann. Ich würde heute nicht mehr verweigern. Ich würde heute zur Bundeswehr gehen. Und folglich würde ich auch sagen, ja, ich würde das Land auch mit der Waffe in der Hand verteidigen.
Mhm. Und Herr Heumann, bei Ihnen gehe ich auch davon aus eigentlich, dass Sie das tun würden, oder?
Die Frage vom Alter her stellt sich nicht. Aber ich würde ähnlich wie Herr Dausend sagen, ja. Und es gibt auch andere Umfragen. Also es ist ja immer die Frage, welche Umfrage man auswählt. Es gibt auch die Umfrage, dass 70% für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind. Mhm. Und die Begründung kann ja nicht nur eine individuelle sein, sondern kann nur die sicherheitspolitische, die strategische Lage sein. Und die ist eigentlich eindeutig. Mhm. Nicht nur mit der Bedrohung der europäischen Sicherheit durch Russland, und zwar langfristig, nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch dadurch, dass unser wichtigster Verbündeter nicht mehr verlässlich ist. Aufgrund dieser Lage gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als die Wehrpflicht wieder einzuführen.
Es ist ja interessant, dass das Individuelle, dass man sagt, dass viele Menschen sagen, sie wären persönlich nicht bereit. Aber genau wie Sie gesagt haben, 66% der Deutschen sind für die Einführung der Wehrpflicht. Und 81% sind sogar dafür, dass Verteidigungsausgaben so bleiben oder sogar noch steigen. Aber wie kommt das, Frau Hoppe, dass so wenige Menschen dann selber sagen, ja, ich bin bereit, so wie Sie es tun? Gerade junge Menschen, kann ich vielleicht auch noch mal zitieren, unter 30 Jahren, bei der Altersgruppe sind es nur 13% sind da bereit, das Land mit der Waffe zu verteidigen.
Ja, also es ist eine schwierige Frage, aber ich ich glaube, wir müssen da einfach in die Ursache ran, dass wir uns über unsere eigenen Privilegien einfach stärker bewusst werden, dass wir den starken Sozialstaat sehen, den wir haben, dass wir den starken Rechtsstaat sehen, die journalistische Freiheit, die wir heute auch hier ausüben. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft versuchen, darüber stärker nachzudenken und uns dessen bewusst werden, dann hoffe ich auch, dass die Bereitschaft steigt, sich als junger Mensch auch für diese Freiheit einzusetzen. Und ein anderes Thema, was da mit reinspielt, ist, dass wir, glaube ich, zu oft das Thema Resilienz auf das Thema Bundeswehr verengen. Resilienz entsteht auch beispielsweise beim THW, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Engagement beim Roten Kreuz. Und wer sich den Dienst in der Waffe vielleicht nicht vorstellen kann, der kann sich überlegen, gibt es andere Möglichkeiten, die deutsche Resilienz, die europäische Resilienz zu stärken. Wer sich zum Beispiel mit dem Thema Cybersicherheit auseinandersetzt in seinem Unternehmen, auch der leistet einen gesellschaftlichen Beitrag zur Resilienz. Also ich glaube, da müssen wir unseren Blick weiten.
Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen würden, da wäre ich bereit, einen Beitrag zu leisten?
Also ich glaube, dass die jungen Leute da ganz richtig liegen mit ihrer Umfragemeinung, nämlich dass sie nicht bereit wären, sich für diesen Staat einzusetzen, weil wir ja, es stimmt, wir haben große Privilegien im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich würde auch lieber in Deutschland wohnen als in vielen anderen Ländern, da bin ich ehrlich. Und ich glaube, den meisten Leuten und auch den meisten jungen Leuten geht das ähnlich. Aber es geht ja darum, wie erlebt man diesen Staat? Und junge Leute haben diesen Staat in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahrzehnten hauptsächlich als Austeritätsverwalter kennengelernt. Wir haben gesehen, Friedrich Merz sagt jetzt, jetzt haben wir aufgerüstet, jetzt haben wir einfach mal den Ausgabedeckel weggemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, alles muss auf den Prüfstand. Wo können wir kürzen? Bürgergeld, Rente, andere Sozialleistungen. Und dann kann ich junge Leute sehr gut verstehen, die vielleicht aus dem Elternhaus ausziehen wollen, in großen Städten keine bezahlbare Wohnung finden. Die Wohnungsnot, die Wohnungskrise ist gigantisch und alle Leute kennen sie, vor allem junge Leute. Und es fliegt einfach an den Köpfen der politischen und auch medialen Elite vorbei. Und dann mit dieser Anspruchshaltung ranzugehen und jetzt setzt mal euer Leben, das Wertvollste, was ihr habt, ein, um diesen Staat zu verteidigen.
Wäre das denn anders, wenn man zum Beispiel jetzt mehr für die Sozialausgaben ausgeben würde, wenn jetzt die Wohnungsnot gelindert würde, wäre das ein Punkt, wo Sie dann sagen, okay, dann bin ich auch bereit, was zu tun? Also machen Sie das davon abhängig?
Also ich persönlich werde unter keinen Umständen bereit sein, mein Leben für diesen Staat hinzuhalten, weil darum geht es. Man kann das unter vielen Begriffen beschönigen, Resilienz, Verteidigungsfähigkeit, auch Kriegstüchtigkeit. Es geht darum, zu kämpfen und dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei sein Leben lässt, nicht gering.
Mhm. Also auch THW oder Feuerwehr käme für Sie nicht in Frage?
Darüber könnte man wahrscheinlich irgendwie diskutieren, aber es geht ja primär jetzt um diese Kriegsdebatten und Bundeswehr, Wehrdienst und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach eine Mentalität, die mir und den meisten jungen Leuten gänzlich fehlt, dass man sich wirklich mit seinem Leben dafür einsetzt.
Na, mich stört ein bisschen an der Argumentation, ehrlich gesagt, dass die Generation oftmals so argumentiert, wie Sie gerade argumentieren, nämlich, dass man die ausgepresste Generation ist. Es war früher, das Leben war auch nicht so ganz einfach. Also es gab ja früher auch einen Wehrdienst schon. Das hat ja meine Generation natürlich betroffen und viele andere Generationen zuvor und danach auch noch ein Stück weit, bis es dann 2011 vorbei war mit der Wehrpflicht. Und wir hatten auch Nöte sozusagen. Es gab von uns wahnsinnig viele. Also es gab Probleme, Jobs zu finden für viele früher. Heute haben sie sehr viele Chancen auch, einen Job zu finden. Wachsen praktisch viel internationaler im Querschnitt der Generation, viel internationaler auf, als wir aufgewachsen sind. Also von daher gibt es auch Annehmlichkeiten für diese Generation, die wir nicht hatten. Also dieses Jammern darüber, dass es heute so schlimm ist und früher die alles viel besser hatten, nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Und zum anderen, glaube ich, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, wir sind halt eine zutiefst pazifistische Gesellschaft, die geprägt ist durch die Friedensbewegung und vor allem noch stärker geprägt ist durch die Zeit nach 89, die berühmte Friedensdividende, wo man glaubte, man müsste nicht mehr aufrüsten, es gibt keine Gegner mehr, wir sind nur von Freunden umzingelt. Und wir haben sehr bitter und deutlich zu spät erfahren müssen, dass es anders ist und jetzt müssen wir nachholen. Und der Mindset, wie das ja unser Verteidigungsminister auch öfters mal gern nennt, ist noch nicht so weit. Es gibt, deshalb kommen so Umfragen. Umfragen raus und dass man glaubt, wir müssten jetzt, es gibt ja bei vielen Leuten, ist das so, Erfolge der AfD oder auch BSW beweisen das ja, sie glauben, wir müssen nur mit Putin reden und dann gehen wir vor zum Status quo ante zurück, das wird nicht funktionieren.
Mhm. Trotzdem ist ja die Frage, also dieser Begriff kriegstüchtig, den hat Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, im Oktober 23, glaube ich, geprägt. Man könnte ja auch sagen, wir wollen friedensfähig werden. Also ist das ein guter Begriff, kriegstüchtig?
Ja, ich kann da anknüpfen. Also das Ganze ist ein Lernprozess. Man muss ja die Dinge beim Namen nennen. Im Afghanistan-Krieg, wo 51 deutsche Soldaten gefallen sind, hat man sich geweigert, vom Krieg zu sprechen. Andere Beispiele haben Sie gerade genannt. Und wenn man heute von einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr spricht, ist das wieder die Absicht zu spüren, die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Es ist nicht eine gesellschaftspolitische Begründung, die wir hier haben, sondern eine sicherheitspolitische. Und da muss ich schon sagen, da müssen Sie sich auch drauf einlassen. Sie müssen erklären, wie Sie mit der aktuellen Bedrohung, mit dieser Lage umgehen. Also ich akzeptiere eine individuelle Haltung, aber ich verlange dann auch, dass man sagt, wie gehen wir mit dieser strategischen Lage um, die gefährlichste ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Da würde ich gerne eine Antwort haben.
Darf ich noch eins sagen dazu? Ich glaube, dass bei dem Begriff kriegstüchtig etwas vollkommen falsch verstanden wird. Es geht ja nicht darum, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen oder das Land kriegstüchtig zu machen, um einen Krieg führen zu können. Das geht nicht um Vorbereitung eines Krieges, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss kriegstüchtig sein, in der Lage sein, einen Krieg zu führen, damit man ihn nicht führen muss. Natürlich. Wenn man es nicht ist, dann ist man Gefahr, dass sozusagen Aggressionen über einen herfallen. Wir erleben das ja gerade. Und von daher ist es richtig gewesen, dass Pistorius diesen Begriff benutzt hat.
Manche vielleicht doch falsch verstehen.
Ja, das ist aber ein Weckruf gewesen. Und wir haben endlich mal eine Diskussion darüber. Da kann man diese Position haben, ist ja vollkommen okay. Aber man kann auch offen darüber reden. Und bisher haben wir zu wenig darüber geredet, wo es ohnehin zu wenig in Deutschland Diskussionen gibt über strategische Ausrichtung des Landes und auch die Bedeutung des Militärs. Und da sind wir jetzt mittendrin und das ist gut.
Mhm. Es geht um Abschreckung. Ja. Ja.
Wenn ich da einmal reinspringen darf, also Herr Dressler, ich glaube, ich spreche da für alle, die Dienst in der Bundeswehr geleistet haben oder noch leisten. Uns wäre eine Welt, wo es uns nicht bräuchte, auch deutlich lieber. Ich wünschte, ich wüsste nicht, wie man mit einer Waffe umgeht und wie man potenziell auf Menschen schießt. Aber es ist nun mal die Realität, in der wir leben. Wir sind mit einem Aggressor konfrontiert, der Kriegsverbrechen begeht, der territoriale Souveränität nicht respektiert. Wir sehen jetzt, dass unser Bündnis, dass das transatlantische Bündnis droht auseinanderzubrechen. Also wir sind nun mal in einer extrem gefährlichen Lage und es gefällt mir nicht, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Aber das entzieht ja nicht die Notwendigkeit, dass wir es tun müssen. Und da, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass wir uns auf diesen Konsens zumindest einigen können, dass wir mit der Realität, wie sie nun mal ist, umgehen müssen.
Heißt das, sind Sie denn dafür, dass man die Bundeswehr stärker, besser ausstattet? Das ist ja jetzt durch die Aufhebung der Schuldenbremse für die Bundeswehr und die Steigerung der Verteidigungsausgaben ist da ja ein erster Schritt jetzt gemacht. Jetzt muss es ja noch durch den Bundesrat, aber davon, wenn es da verabschiedet wird, ist das richtig?
Also mir wird bei solchen Zahlen und auch solchen Debatten um Aufrüstung, nicht nur in Deutschland, sondern gerade europäische Aufrüstung, wird mir zum Teil wirklich Angst und Bange, weil man sollte dabei schon auf das real existierende Europa schauen. Und wenn wir jetzt sagen, wir als Europa, wir müssen uns quasi absetzen von quasi unserem bisherigen Hegemon der USA und müssen irgendwie unabhängig werden und so weiter. Und solche Debatten kann ich alle irgendwie auf so einer rationalen Ebene nachvollziehen. Aber wenn ich mir dann das real existierende Europa anschaue, das wird zu einem ganz großen Teil bereits von Rechtsextremen regiert. Wir können in beliebige angrenzende Länder von Deutschland schauen. Oder wir haben Länder in Europa, wo vielleicht bald Rechtsextreme an der Macht sind. Und da ist Deutschland nur ein Beispiel unter vielen. Wer glaubt denn ernsthaft, da muss ich wirklich dieses Naivitätsargument wirklich mal ein bisschen umkehren. Wer ist denn so naiv zu glauben, dass ein Kontinent voller rechter bis rechtsextremer Regierungen oder vielleicht bald rechter bis rechtsextremer Regierungen mit einem Billionenhaushalt, mit einem Billionen Verteidigungs- oder Verteidigungskriegshaushalt, dass es für irgendwen gut ausgehen wird? Also da ist so eine ideelle Idee von Europa, ach, wir sind der Wertekontinent, während wir doch alle sehen, was die Realität ist. Und die Realität ist nicht, dass wir der liberale, demokratische Wertewesten sind.
Aber die Realität ist auch, dass es einen Aggressor gibt durch Russland. Die Frage ist nochmal, sind Sie dafür, dass die Bundeswehr, ja, dass die besser ausgestattet wird, dass es mehr Geld gibt für die Bundeswehr, ganz konkret?
Wenn es ums Thema Verteidigung geht, dann finde ich, wäre das nochmal eine andere Debatte. Dann würde ich da wahrscheinlich auch mit mir reden lassen. Ich bin ja kein weltfremder Traumtänzer. Aber so wie das momentan eben gehandhabt wird. Friedrich Merz hat vor 3 Jahren in der Parlamentsdebatte um die Zeitenwende, um das erste Sondervermögen gesagt, Deutschland muss seine Interessen in der Welt, also nicht nur verteidigungsfähig sein, sondern seine Interessen in der Welt definieren und durchsetzen können. Das wird ja zum Teil ganz laut ausgesprochen. Und wenn man sich denkt, okay, wenn das Friedrich Merz in einer großen Parlamentsdebatte sagt, dann wird er hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich auch nicht groß anders denken. Das, finde ich, ist ein Kontext, in dem diese Aufrüstung und diese Sondervermögen stattfinden, der mich skeptisch werden lässt. Wo ich dann eben nicht mehr einfach
weil
so
Sie
sagen
denken,
kann...
Weil Sie denken, dass die Bundeswehr irgendwie angreifen würde?
Ich habe jetzt nicht die Sorge, dass Friedrich Merz morgen in Frankreich einfallen würde. Aber zum Beispiel, dass man sagt, man hat jetzt irgendwelche Handelsinteressen. Horst Köhler hat irgendwann mal gesagt, wir müssen uns irgendwelche Handelswege freischießen. Und
Das hat er nicht gesagt.
Ja.
Freischießen hat er nicht gesagt.
Ja, richtig. Gut, Semantik. Aber ich glaube nicht, dass Friedrich Merz irgendwelche Angriffskriege geführt. Hier, so viel können wir vielleicht sagen. Ja, aber dass es eben Interessen gibt, also ökonomische Interessen, die Deutschland mit militärischer Macht dann eben durchsetzen möchte.
Ich würde gerne nochmal zum Thema kommen. Das heißt nämlich, die Bundeswehr in Kriegszeiten. Mhm. Und wir haben Kriegszeiten. Und die Frage ist, was wir jetzt machen damit. Wir haben eine Bedrohung. Und das wurde schon gesagt von Herrn Dausen, es geht um Abschreckung. Abschreckung, die glaubwürdig ist, um einen Krieg eben zu verhindern. Und Abschreckung können Sie auf verschiedene Art und Weise herstellen. Also grob gesagt konventionell und nuklear. Beide spielen natürlich in Europa eine Rolle. Aber erstmal müssen Sie konventionell abschrecken können. Vor allem ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland, die keine Nuklearwaffen besitzen kann. Also geht es bei der Aufstockung der Bundeswehr personell und was das Gerät angeht, auch um diese Abschreckung herzustellen, damit man nicht zu anderen Maßnahmen gezwungen wird. Der Kalte Krieg ist doch eigentlich ein gutes Beispiel. Der wurde deshalb nicht heiß, weil die Abschreckung funktioniert hat.
Ja. Frau Hoppe, wie ist es aus Ihrer Sicht als Reservistin? Wie erleben Sie die Bundeswehr und wo sehen Sie da, an was es fehlt?
Ich glaube, dass wir grundsätzlich sowohl in der Reserve als auch in der Bundeswehr als auch im BMVG verstanden haben, dass wir aktiv werden müssen. Wir haben verstanden, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Woran es mir aktuell fehlt, sind die konkreten strukturellen Maßnahmen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ganz viel über Geld gesprochen. Wir haben jetzt die Änderung des Grundgesetzes, die ermöglicht, dass wir Ausgaben über 1% des BIP auch schuldenfinanziert machen können. Das ist alles richtig und wichtig, aber mir fehlen die strukturellen Änderungen, gerade im Bereich der Reserve. Wir haben ungefähr 900.000 Reservisten, aber nur 40.000, die davon regelmäßig üben und Reservedienstleistungen ableisten, also tatsächlich ihre militärischen Fähigkeiten erhalten. Und wir sehen, es gibt bürokratische Hürden, es gibt Probleme mit dem Personalamt, es gibt Probleme beispielsweise mit Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter nicht freistellen für Wehrübungen. Also wir sehen ganz, ganz viele Stellschrauben, aber es gibt keine gesamtgedachte Strategie, um diese Stellschrauben anzugehen. Also wir reden über Geld, aber wir reden nicht über Strukturreformen, die aber mindestens genauso notwendig sind.
Würden Sie dem zustimmen, Herr Sauer? Der Verteidigungsminister Pistorius, hat der da zu wenig getan bis jetzt?
Nein, das Interessante ist, es ist wirklich ein interessanter Punkt. Pistorius sagt ja, es geht ja bei der Wehrpflicht hauptsächlich um den Aufbau der Reservisten. Er geht ja nicht von 900.000 aus, er geht von den 40.000 aus. Und er sagt, wir brauchen ungefähr 260.000 Reservisten. Das erleben wir, das ist jetzt, hört sich zynisch an, ist aber ja Realität. Man muss ja die Kapazität haben, in einem Krieg, der ja hoffentlich nie kommt, auch Leute nachzuschieben sozusagen, wenn die regulären Kräfte ausfallen. Und Pistorius setzt darauf, dass halt ein Reservistenheer entsteht, das momentan nicht da ist. Das ist interessant, was Sie sagen, dass es da auch viele bürokratische Hemmnisse gibt für Leute, die das vielleicht machen wollten. Muss man sich auf jeden Fall anschauen. Aber das ist mit der Hauptgrund, warum Pistorius die Wehrpflicht wieder einführen will. Er hat sowieso zu wenig Leute momentan, das kommt natürlich wieder hinzu. Aber sein eigener strategischer Punkt ist, dass wir relativ schnell Reservisten aufbauen müssen, die um die 260.000 ungefähr liegt.
Herr Hollmann, warum sagen Sie, dass diese Wehrpflicht sinnvoll ist?
Weil ich möchte das ergänzen, was gerade gesagt hat, weil wir tatsächlich mehr brauchen als 2017 ja schon geplant wurde. Da gab es eine kleine Reform, nämlich die Erhöhung der 180.000 auf 200.000. Und die ist überholt. Wir haben eine völlig neue Situation.
Mhm. Wie berechne ich eigentlich, wie viel ich brauche?
wie das berechnet wird.
Ja, frage ich mich gerade.
Also zum Beispiel, also im Juni wird beim Gipfel der NATO werden diese ganzen Fähigkeitsziele werden dann benannt werden. Aber wenn wir uns tatsächlich, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, Personal, auf die Vereinigten Staaten nicht mehr verlassen können. Ich meine, immerhin hat der amerikanische Präsident die Ukraine im Grunde fallen lassen. Er lässt ein Land, was überfallen wurde, lässt er einfach einen Stich und gibt die wichtigsten Forderungen. Also wir müssen mit allem rechnen, würde ich sagen. Und wir reden dann über ungefähr 300.000 amerikanische Soldaten, die zum Teil durch Präsenz, 100.000 in Europa und dann welche, die aus über den Atlantik kommen würden, im Ernstfall an die Ostflanke der NATO kommen würden. Die müsste man im Grunde langfristig ersetzen durch europäische. Was übrigens schon geschieht, europäische Staaten sind an der Ostflanke schon präsent. Also Litauen ist das deutsche Beispiel, die Franzosen in Rumänien. Es geht, aber es geht letzten Endes um diese 300.000 und dann natürlich um bestimmte Fähigkeiten, die man amerikanische, die man auch ersetzen müsste.
Und warum ist jetzt die Wehrpflicht das beste Mittel Ihrer Meinung nach?
Weil das freiwillig offensichtlich nicht geht. Wenn Sie ein Drittel der Wehrpflichtigen, Dienstleistenden haben, die frühzeitig wieder ausscheiden nach dem Probejahr, dann ist da schon ein Hinweis oder dass sie die Posten nicht besetzen können. Ein freiwillig.
Aber dann liegt es vielleicht auch an der Art, wie die Bundeswehr ist.
Und nicht das ist natürlich, wenn sie verschimmelte Baracken haben. Aber jetzt haben wir eine neue Situation. Wir hätten tatsächlich auch das Geld, um sowas jetzt beschleunigt aufzubauen. Ich meine, wir sehen doch jetzt, wie auch die Rüstungsindustrie plötzlich reagieren kann. Die natürlich Aufträge brauchen.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich würde aber gerne mal, Frau Hoppe, sagen Sie, wie sinnvoll ist die Wehrpflicht Ihrer Meinung nach?
Ja, Sie haben gerade was Interessantes gesagt, nämlich freiwillig geht's nicht. Und das ist einfach faktisch nicht korrekt. Also wenn wir uns beispielsweise, es gibt seit neuestem die sogenannte Grundausbildung für Ungediente im Heimatschutz. Da können sich Freiwillige als Reservisten im Heimatschutz ausbilden lassen. Das läuft verkürzt über so ein 4-Wochen-Modell, eine 4-wöchige Grundausbildung. Und dafür gibt es pro Jahr 1.000 Ausbildungsplätze. Es gibt aber Zehntausende qualifizierte, geeignete, interessierte Bewerber.
Vielleicht müssen Sie noch mal kurz erklären, was der Heimatschutz
genau ist. Der Heimatschutz sichert quasi im Verteidigungs- oder Bündnisfall, ist der dafür zuständig, beispielsweise alliierte Truppen durch Deutschland zu geleiten, kritische Infrastruktur abzusichern, also übernimmt Aufgaben, die ansonsten aktive Soldaten übernehmen würden. So, das heißt, es gibt ganz viele Engagierte, die bereit sind, sich militärisch ausbilden zu lassen, die sich für diesen Ernstfall wappnen, die gewillt sind, die vorhanden sind, aber die Bundeswehr schafft es sogar nicht, diese 1.000 Ausbildungsplätze zu erhöhen. Und das finde ich politisch inkonsequent, zu sagen, wir haben die Freiwilligen nicht, wir haben sie, aber wir schaffen nicht mal diese Kapazität aufzubauen. Das finde ich politisch nicht
verantwortlich. Da geht es um Heimatschutz, das ist vollkommen richtig. Aber es geht ja, Sie haben eben gesagt, von den NATO-Fähigkeitszielen, die sich ja im Sommer jetzt neu definiert werden, leitet sich die Stärke der Bundeswehr ab. Und das wird wahrscheinlich nach den Berechnungen, die es momentan gibt, das sind noch keine endgültigen, aber vorläufige, 270.000 Soldaten sein. Also die Bundeswehr muss, um die Versprechungen, die Deutschland gegeben hat, ihre Fähigkeiten einzubringen bei der Verteidigung innerhalb der NATO, muss die 270.000 auf Sicht, 270.000 Soldaten aufbringen. Und wir haben jetzt 181. Wir haben eine Sollstärke 185, haben aber nur 181 und sollen auf 2003.
Und dann noch die Reservisten? Oder sind
die die Reservisten spielen da gar nicht mit. Ja. Es sind reguläre Soldaten, reguläre Kräfte. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Mhm. Und es wäre schön, wenn es anders wäre, durch Freiwilligkeit. Ist es aber nicht. Deshalb muss man den anderen Schritt gehen, um das leisten zu können, was man versprochen hat.
Mhm. Aber dann würde ich gerne auch noch mal sauber differenzieren, ob es uns bei der Wehrpflicht um die Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit geht. Geht es uns darum, den Reservistenpool aufzubauen oder geht es darum, die aktive Truppe aufzubauen? Mhm. Weil das wird in der Debatte häufig vermischt.
Herr Dreschler, was wird 270.000 wäre die aktive Truppe. Mhm. Und ich möchte das noch ein bisschen plastischer machen. Wir haben Probleme, diese Truppe in Litauen aufzustellen. Genau. Machen also unter dem Prinzip der Freiwilligkeit, was nicht so richtig funktioniert. Und diese NATO-Ziele könnten, nach dem, was man weiß, bedeuten, dass wir nicht eine, sondern 12 Brigaden aufstellen müssen. Also nicht nur das Personal, sondern das auch in einsatzbereite.
Ja. Herr Dressler, wo sehen Sie denn schon eine Möglichkeit zu sagen, dass dieses Land verteidigt werden muss, gerade jetzt, wo die Amerikaner eben nicht kein verlässlicher Partner mehr sind? Wo würden Sie denn ansetzen? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, wenn man jetzt klar, wenn die Menschen, die nicht an der Waffe dienen wollen, dass die dann vielleicht was anderes machen sollen. Wäre das so ein Punkt, wo Sie sagen, ja, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, dann für alle eine bestimmte Verpflichtung zu haben?
Also ich muss kurz sagen, ich bin ein bisschen schockiert, was ich hier zum Teil höre. Also zum Beispiel, dass man Menschen nachschiebt. Ich finde, das ist eine zum Teil wirklich grausame Rhetorik. Ich finde,
das hört sich zynisch an.
Das macht es nicht weniger schlimm. Also zu sagen, dass es zynisch ist, macht es nicht weniger zynisch. Es ist eine wirklich zum Teil, finde ich, auch entgrenzte Rhetorik. Ich hab Ihren letzten Ihre letzte Podcast-Folge angehört, das Politikteil, wo Herr Gadi aus Österreich zu Gast war, der viel über Mentalität geredet hat und Kriegsmindset und was Pistorius ja auch sagt. Aber der zum Beispiel ganz offen über deutsche Atomwaffen geredet hat, was Deutschland natürlich eigentlich gar nicht darf. Er hat darüber geredet, dass man hat so ein Beispiel gebracht mit einem Folterstrick, also oder ja, einem Strick, ganz kurz, ja. Dass man da quasi nochmal das Leben nochmal ganz anders sieht, wenn man den Tod vor Augen hat. Und das erinnert mich extrem an die Rhetorik vor dem Ersten Weltkrieg, also vom Krieg als reinigendem Gewitter.
Aber sehen Sie einen Unterschied jetzt durch die Aggression und den Angriff Putins auf die Ukraine und durch die Veränderungen in den USA, dass es eine Notwendigkeit gibt, Verteidigung jetzt anders zu sehen und dass die Bedrohung realer ist?
Also anders sehen in dem Sinne davon, dass Deutschland vielleicht unabhängiger von den USA sein sollte, durchaus. Ich meine, das ist eine durchaus linke Forderung, die linke Parteien schon seit vielen Jahrzehnten vertreten. Dass man anders denken muss, dass sich die Sachen verändern. Ja, natürlich, das ist immer aber so eine Binsenweisheit. Natürlich verändern sich die Sachen, man muss jetzt anders über Dinge nachdenken. Mein Punkt ist aber nur, dass die Spirale, in der wir uns momentan bewegen, nur noch eine Richtung kennt. Und dass die Rhetorik, die momentan verwendet wird, wirklich zum Teil einfach Wahnsinn ist. Es gibt sehr hochrangige amerikanische Militärs, zum Beispiel General Mark Milley, beileibe kein Linker, der ganz offen darüber spricht, dass die momentane Kriegsdynamik, er vergleicht das ganz offen mit dem Ersten Weltkrieg, von einem Krieg, den eigentlich niemand wollte, in den man sich immer weiter reingesteigert hat. Und wenn man auf so Leute, wenn man auf mich nicht hört, gut, wenn man auf solche Leute nicht hört und sie sagt, das wollen wir nicht hören.
Also Sie haben dann eine Sorge und Sie haben ja auch viele andere Bürgerinnen und Bürger,
Fall.
Das ist so. Herr Dausen, können Sie das verstehen, dass es diese Sorge gibt, sich zu sehr reinzusteigern, auch in eine gewisse Kriegsrhetorik, dass man jetzt auch sagt, ja, die Rüstungsindustrie, die wäre auch eine Hilfe für unsere Autowirtschaft. Also das ist auf einmal auf allen Ebenen sowas.
Die Autowirtschaft hebt schon den Finger, also so rum ist es ja.
Ja.
Ja, natürlich kann ich das verstehen. Und ich finde auch manche Rhetorik, ich wurde ja gerade angegriffen, aber manche Rhetorik finde ich auch überzogen und auch manche Einschätzungen kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man irgendwie sagt, beispielsweise, es gibt natürlich eine Angst vor einer atomaren Eskalation in dem Ukraine-Krieg momentan. Das kann ich nachvollziehen, dass diese Angst da ist. Wenn jetzt aber Experten hingehen, Militärexperten oder auch Politiker sagen, die Drohung mit der Waffe ist schon die Waffe, dann macht das auf keinen Fall Putin, wird auf keinen Fall nuklear eskalieren, dann halte ich das auch für schlimm. Also das halte ich für fatal. Das muss man immer mitdenken. Diese Variante muss man mitdenken in der ganzen Diskussion. Das außen vor zu lassen, das kann ich gut verstehen, dass Sie das kritisieren, das ist fatal. Man muss das immer in letzter Konsequenz mitdenken und dass ein Mensch wie Putin, ein autoritärer Diktator, der womöglich am Ende mit dem Rücken zur Wand stehen könnte, momentan sieht es nicht so aus, weil an seiner Seite steht ja momentan plötzlich erstaunlicherweise der US-Präsident, aber wenn es so sein sollte, dass der irgendwie irrational handelt, wäre nicht der erste Diktator, der das tut. Also, dass man sowas immer mitdenkt, ist natürlich klar.
Mhm. Aber trotzdem, Herr Heumann, verstehen Sie das? Weil das sind ja eine Menge Bürgerinnen und Bürger, die sagen, mir geht das zu weit. Und jetzt auch gerade Richtung Russland, die immer wieder auf die Diplomatie hoffen, die ja nun sehr schwierig ist. Aber ist nicht auch die Gefahr da, dass man zu viel Angst schürt?
Also, ich verstehe, dass man Sorge hat. Aber gerade wenn man Sorge hat, dann bitte ich darum, dass man eine genaue Analyse der tatsächlichen Lage, der wir ausgesetzt sind, macht. Wir haben während der ganzen Zeit, während der ganzen Diskussion eigentlich über die tatsächliche Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, kaum geredet, was für eine Dimension das hat und wie gefährlich das ist. Ich wollte aber kurz vorher noch sagen, nicht nur die russische Bedrohung, ich würde auch sagen Indo-Pazifik, Handelswege für eine Exportnation wie Deutschland, das ist eine ganz wichtige Sache. Und Nahe Osten, eine Lösung im Gazastreifen, wird auch die Präsenz nicht nur von arabischen Staaten, sondern auch von europäischen, also das nur nebenbei. Aber die russische Bedrohung ist, ich habe ja auch 3 Jahre in Moskau verbracht als Diplomat, ist gefährlich aus folgendem Grund. Erstens wegen der Art, wie, ich möchte noch eins kurz zurückgehen und mache das sehr schnell. Putin führt, seitdem er an der Macht ist, seit 2000 führt er Kriege. Eigentlich seit 1999, da war er Ministerpräsident. Und schauen Sie sich mal an, wie er die geführt hat, die beiden Tschetschenienkriege. Das heißt, der erste war Jelzin. Dann Georgien. Dann die Ukraine. Die Kriegsverbrechen, die dort begangen werden. Wenn Sie als Ukrainer in den besetzten Gebieten leben, dann geht es Ihnen wirklich schlecht. Und das Ganze mit einer imperialen Logik noch, die weit über das Ziel hinausgeht. Jetzt wird immer gesagt, ja, aber der kann doch nicht die NATO angreifen. Ja, er hat Respekt vor der NATO. Aber Putins Art ist, man muss das alles mal analysieren. Man kann sich nicht nur Sorgen machen, man muss die Analyse sehr sorgfältig machen. Den Aufbau der Kriegswirtschaft. Das ist ja nicht, um den Ukraine-Krieg fertig zu führen, sondern danach weiter vorzugehen. Also die Lage ist gefährlich.
Also, dass Russland und der noch weiter aufrüstet und tatsächlich also eine noch größere Gefahr. Aber das wird ja, ja jetzt immer gesagt, dass 2029 dann Russland so weit ist, dass es wirklich zu einer großen Gefahr oder noch einer größeren
Wenn Gefahr dann der Krieg wird. Zu Ende ist. Im Augenblick sind sie tatsächlich, verbrauchen sie sehr viel an Ressourcen im Krieg.
Herr Haupt, trotzdem würde ich, Frau Haube, noch mal zu dem Punkt zurückkommen, dass Sie, was haben Sie erlebt, als Sie gesagt haben, ich melde mich freiwillig zur Bundeswehr, ich bin jetzt Leutnant der Reserve. Wie empfinden Sie, welchen Stellenwert hat die Bundeswehr in dieser Gesellschaft?
Ich glaube, man hat eine ganz krasse Veränderung seit 2022 erlebt. Ich bin ja als Funkerin 2019 eingetreten, als freiwillige Wehrdienstleistende. Und damals war trotz der Annexion der Krim 2014 für uns, es war Frieden. Wir haben das nicht mitbekommen. Und damals war noch Uniform im öffentlichen Bild eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Wir hatten ja erst danach die Einführung dieses Programms Bahnfahren in Uniform, was ich für eine ganz, ganz grandiose Maßnahme halte, weil Soldaten zum ersten Mal wieder seit vielen, vielen Jahren wieder in der Öffentlichkeit als Menschen, als Staatsbürger in Uniform sichtbar waren. Und wenn ich überhaupt Reaktionen bekommen hatte damals, dann waren das eher neutrale bis ablehnende Reaktionen. Und seit 2022 habe ich das Gefühl, dass man sich der Verantwortung, die Soldatinnen und Soldaten in diesem Land übernehmen, wieder viel mehr bewusst ist. Dass sie für unser Recht, für unsere Freiheit einstehen. Also ich habe den Eindruck, dass die Bundeswehr mittlerweile viel stärker wieder in der Bevölkerung verankert ist.
Wie sehen Sie das, Herr Dressler, wenn Sie uniformierte Soldaten im Zug sehen? Was ist das für Sie?
Ich würde sagen, es ist immer noch, also ich habe Ich habe da, muss ich sagen, gar nicht so viele Gedanken dazu. Also es ist eine Rolle, in der ich mich nie sehe, mit der ich mich nicht identifiziere. Und ich schaue da nicht mit Abneigung drauf, sondern eher als was, was ich... Also ich nicht verstehe, diese Identifizierung mit dem Staat, mit dem...
Verstehen Sie das, wenn Sie in die Ukraine schauen? Weil da hat man ja gesehen, wie stark die Ukrainer gerade am Anfang für ihr Land gekämpft haben und wie alle sich freiwillig gemeldet haben. Auch wenn Sie dahin schauen, was empfinden Sie denn dann?
Na, ich glaube schon, dass im Falle des Angriffs sich da eine große, ja, also man kann das schon sagen, irgendwie nationalistische, patriotische Stimmung irgendwie breit macht und Leute sagen... Oder viele, viele Männer sagen, ich will jetzt mein Land verteidigen. Man muss auch dazu sagen, sie konnten ja nicht weg. Also wer ein Mann in der Ukraine im wehrpflichtigen Alter ist oder wehrhaften Alter, der darf das Land nicht verlassen. Und wir sehen ja jetzt auch, wie sich das ändert. Also wie die Stimmung in der Ukraine kippt, wie immer die Menschen immer mehr kriegsmüde werden, wie junge Männer oder auch nicht mehr so junge Männer sich in den Wohnungen verschanzen, weil sie auf der Straße halt weggeschnappt werden, in Vans gezerrt und an die Front geschickt werden. Und das ist eine Sache, die muss man sehen. Und ich finde auch, wenn ich hier mal eine Medienkritik üben darf, die sieht man in deutschen Medien nicht allzu oft, diese Realität. Da ist immer noch das Bild von diesen tapferen Ukrainern, die alle freiwillig unsere Freiheit verteidigen. Ist ja auch erstmal spannend, dass sie unsere Freiheit verteidigen. Also,
ne? Da müssen wir öfters die Zeit lesen, wenn ich sagen darf. Da hat man nämlich auch solche Geschichten.
Eigenwerbung ist. Aber es ist ja schon, also das spielt ja das, was Sie gesagt haben, dass man dann wirklich die Leute nachschieben muss. Und was Sie gesagt haben, dass es ohne, ich glaube, Sie meinen das, dass es ohne Zwang nicht geht. Also, und das stimmt ja. Es ist zynisch, es ist die Wahrheit.
Ja, und wie, sind, wie sinnvoll kurz, wäre
es? Es ist die Wahrheit über das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Also, dass der Staat, dass der Bürger in dem Moment, wo ein Verteidigungs- oder Kriegsfall eben ausbricht, nicht mehr ganz Herr seiner selbst ist. Wir haben es im BGH-Urteil vor kurzem gesehen.
Es gibt, auch die Schulpflicht, es gibt bestimmte Pflichten, die man hat als Bürger.
Ja, aber die Schulpflicht ist was anderes als die Pflicht, den Staat an der Waffe zu verteidigen. Das Urteil vom Bundesgerichtshof, der gesagt hat, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist nicht unantastbar. Das war erst vor kurzem in Bezug auf den ukrainischen Wehrpflichtigen. Mhm. Und da, also das zeigt ja, dass das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ein von Zwang und Gewalt geprägtes Verhältnis ist.
Das muss man auch ganz kurz mal reinspringen da. Ja, Sie reden über den Staat, als ob dieses theoretische große Konstrukt wäre. Und wenn ich über den Staat, über Deutschland nachdenke, was ist denn der Staat? Das sind meine Nachbarn, das ist meine Umgebung, das sind meine Mitmenschen. Also ich verstehe nicht ganz, wieso das so ein theoretisches, abstraktes Konstrukt ist. Weil wenn ich darum denke, wofür kämpfe ich denn? Dann kämpfe ich für die Menschen um mich herum. Dann kämpfe ich für die Privilegien, die ich genieße. Und die Freiheit, dass ich hier als Frau sitzen darf und meine Meinung äußern darf. Und dass wir hier in einem freien journalistischen Land leben. Also warum so abstrakt? Warum der Staat? Es ist nicht der Staat, es sind wir alle.
Nee, es gibt schon den Staat. Also wenn ich auf meine Nachbarn und auf mein Privatleben, mein soziales Nahfeld schaue, dann sehe ich nicht den Staat, dann sehe ich genau das, mein soziales Nahfeld, dann sehe ich die Menschen, die ich gern habe und auch vielleicht meine Nachbarn, die ich manchmal weniger gern habe. Aber das ist nicht der Staat. Der Staat ist ein abstraktes Konstrukt. Der Staat
sind doch auch
wir. Aber das ist sehr konkret.
Nee, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft, aber der Staat ist ein abstraktes Konzept.
Naja, Sie haben das ja so dargestellt, eben in der Ukraine, als würden alle Ukrainer durch den Staat gezwungen, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Meine Wahrnehmung ist eine vollkommen andere. Ich glaube, Putin wollte ja dieses Land erobern und unterjochen. Und dadurch, was er gemacht hat, hat er erst ein nationales Solidaritätsgefühl, so möchte ich das mal sagen oder formulieren, evoziert, hat das erst hergestellt. Das war vorher gar nicht da und nicht in diesem Maße. Heute ist dieses Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit in der Ukraine viel stärker, als es vorher war. Und das sehe ich nicht als nationalistisch, sondern für einen Staat zwingend notwendig, dass man sich auch mit seinen Mitmenschen solidarisiert und mit den Nöten, die man hat, und dass man in Freiheit leben will und selbstbestimmt leben will. Das finde ich vollkommen gerechtfertigt. Und mir geht es wahnsinnig auf den Zeiger, wenn halt auch hier in Deutschland Leute meinen, es müsste so sein, dass es Einflusssphären gibt und dass es verdammt normal die Pflicht ist, der Ukraine einen Puffer für uns darzustellen oder der Polen oder der Balten. Damit wir in Ruhe leben können, müssen die sich von den Russen unterjochen lassen. Nein, die haben ein vollkommenes Recht, sich selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen.
Und
das aber auch mit Waffengewalt verteidigen zu können, wenn sie bedroht werden.
Aber das bestreitet doch niemand. Wer hat das denn hier jetzt gerade bestritten?
Naja, in der Form, wie Sie den Staat darstellen als ein Unterjochungsprojekt per se, das halte ich ja irgendwie für ein merkwürdiges.
Ich würde gerne noch auf einen Punkt nochmal kommen. Wenn man jetzt Herrn Dressler hört, er repräsentiert ja auch viele junge Menschen, die sagen, ich bin dazu nicht bereit.
Nicht alle.
Ja, aber eine große Gruppe.
Was die Wehrpflicht angeht.
Ja.
Wenn man die demografische Verteilung in Deutschland anschaut, ergibt das wahrscheinlich auch Sinn.
Ja. Also wie viel Sinn macht das, Menschen zu etwas zu verpflichten? Also ganz konkret nochmal die Wehrpflicht einzuführen, wenn es so viel Widerstand gibt. Wäre es nicht sinnvoller auf eine andere Art für die Bundeswehr und oder den Heimatschutz oder das THW und so zu werben?
Ja, es geht um Landesverteidigung, kollektive Verteidigung. Deswegen ist jetzt auch dieses operative Führungskommando gegründet worden. Es geht um eine Umstellung der Bundeswehr von Krisenmanagement, das wir lange gemacht haben, ab Afghanistan hin zu einer territorialen Verteidigung, weil es verdammt nochmal einen Grund dafür gibt, nämlich diese gefährliche Situation. Ich möchte kurz antworten.
Ja, aber trotzdem, Ukraine. Könnte man nicht die Bundeswehr auf eine andere Art oder besser verteidigungsfähiger machen mit anderen Mitteln? Ist die Wehrpflicht da wirklich genau das Richtige?
Also Sie brauchen, um Verteidigung, ja, um Abschreckung aufzubauen, brauchen Sie Personal und Sie brauchen Gerät. Wie wollen die das anders machen als mit so etwas? Man kann das natürlich anders nennen, also ein Dienstjahr oder so weiter. Aber es geht um Verteidigung, es geht um nichts anderes, habe ich ja vorhin auch gesagt. Und weil wir eine sicherheitspolitische und keine gesellschaftspolitische.
Ja, weil die Wehrpflicht wieder also sie ist ja nur ausgesetzt, das könnte man mit einfacher Mehrheit. So dann würde es aber auch nur die Männer betreffen.
Nein, da würde ich auch gerne
wenn man, dafür wenn man die wir ausgesetzt haben, wenn wir das wieder einsetzen, dann geht es erstmal um die Männer.
Richtig. Ja, aber ich bin auch dafür, dass hier, wenn wir allerdings mit 2/3 Mehrheit die Wehrpflicht auch für Frauen gilt, dann müsste in der Tat, ich bin ja ausgeliehen worden vom Auswärtigen Amt an das Verteidigungsministerium, also wenn von 300 Generalen 3 Frauen sind, dann ist es natürlich, muss man da erstmal an der Realität dort etwas ändern, bevor man sich dafür, wie ich jetzt aussprechen kann, hier auch eine Wehrpflicht für Frauen zu haben. Da muss ich dann erstmal einiges ändern. Aber darf ich ganz kurz noch hier mit der Ukraine. Also da, das wurde so abgetan mit den westlichen Werten einstehen. Also, es gibt einen Aufsatz von Putin, kurz bevor er den Krieg angefangen hat, in dem er sagt, es gibt ja eigentlich gar keine Ukrainer und wenn es doch welche gibt, dann werde ich die vernichten. Also man muss übrigens mal zuhören dem Putin, was er sagt und auch seine Aufsätze lesen. Die Mehrheit der Ukrainer ist immer noch nicht bereit, Territorien aufzugeben, indem die so bedrängt werden. Und jetzt möchte ich mal noch eines sagen, was die ganze Sache so gefährlich macht. Letzten Endes geht es um Putin nicht nur um ein bisschen mehr Territorium oder weniger. Es ist für ihn eine existenzielle Frage, wenn an seiner Grenze eine so große Nation wie die Ukraine eine Demokratie wird. Das ist für ihn eine existenzielle Bedrohung.
Ich muss wirklich sagen,
4 Minuten
deshalb. Ganz schnell zur Wehrpflicht. Also ich glaube, dass es juristisch nicht haltbar ist, dass es praktisch das geltende Gesetz wieder eingesetzt wird, die geltende Regelung im Grundgesetz. Wahrscheinlich wird es durch ein Verfassungsgerichtsurteil dann gekippt. Also deshalb muss man Frauen mit einbeziehen. Und das wird politisch sehr schwierig, eine 2/3 Mehrheit im neuen Bundestag herzubekommen. Super schwierig. Aber es muss so kommen. Ohne Frauen würde es nicht gehen. Und deshalb.
Aber dann nur deshalb, die Wehrpflicht?
Nein. Als deshalb Dienst, ist ja, wir reden ja momentan eigentlich gar nicht über Wehrpflicht. Wir reden ja politisch in der Diskussion, ist ja dieses besagte Dienstjahr, Pflichtjahr, das die CDU vor allem auch will. Und das würde bedeuten, dass sich alle in einem Jahrgang, es sind rund 700.000 junge Menschen in eines Jahrgangs, die werden verpflichtet, ein Dienstjahr zu machen. Dann kann man sich die Bundeswehr aussuchen. Manche mögen das, manche nicht. Man kann aber auch so in sozialen Bereichen, im ökologischen Bereich irgendwie arbeiten. Das ist dann offen. Und man hofft halt, dass man genügend Leute dann bekommt, die halt für die Bundeswehr sich dann entscheiden werden. Ob das ist, muss man dann sehen, ob das reicht. Aber das ist momentan die politische Debatte.
Ja, aber da sagen viele, das ist auch dann ein Problem, weil dann fehlen uns wieder Arbeitskräfte.
Dürfte ich da noch einmal reinspringen, was die Mehrheitsfähigkeit einer Wehrpflicht oder Dienstpflicht innerhalb der jungen Generation angeht? Ich bin nicht konsequent gegen die Wehrpflicht, weil ich glaube an das Primat unserer Verteidigungsfähigkeit. Wir müssen die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhalten. Aber damit sie mehrheitsfähig sind, dann haben wir auch eine grundgesetzliche Verpflichtung zu schauen, gibt es nicht weniger eingriffsintensive Maßnahmen, die den gleichen Effekt erzielen. Deswegen, glaube ich, müssen wir zuerst die Reserve aufräumen, die Strukturen der Bundeswehr aufräumen, dafür sorgen, dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber ist, ganz, ganz viele Strukturreformen durchführen und zeigen, wir haben alles versucht, und es reicht trotzdem nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Wehrpflicht. Ich stelle mich nicht gegen die Wehrpflicht per se, aber ich glaube, es ist eine Verantwortung gegenüber der jungen Generation, alle Maßnahmen davor abzuräumen.
Es gibt eine super interessante Idee, und zwar, dass man jungen Ausländern die Möglichkeit gibt, wenn sie sich für die Bundeswehr verpflichten, dass sie schneller zur deutschen Staatsbürgerschaft kommen. Das ist ein Vorschlag, der auch im Raum steht.
Also ich bin natürlich gegen die Idee. Ich finde das ganz, ganz schrecklich, dass man Ausländer, die nach Deutschland kommt, quasi das Gewehr auf die Brust setzt und sagt,
warum? Wir müssen ja nicht, also, können. Das ist ein Angebot.
Ja, aber das ist ein Angebot, wo durchaus relativ viel Zwang oder Druck dahinter steht. Und ich finde, das ist eine Instrumentalisierung von dem Einbürgerungsprozess, was, egal. Ich bin gegen all das hier.
Genau. Wenn man vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Also Schweden hat zum Beispiel alle Haushalte angeschrieben, hat gesagt, sie müssen sich also zu Hause auch auf eine Katastrophe, auf den Zivilschutz irgendwie besser einrichten. Ist das gut, Herr Heumann, oder macht man damit Panik?
Mit was bitte
genau? Dass man alle Haushalte anschreibt, dass sie sich aufrüsten sollen, Wasser kaufen sollen, bestimmt für eine Woche Lebensmittel einkaufen sollen.
Ja, gut, das haben wir alles mal gehabt im Kalten Krieg. Also Schweden wird ja als Beispiel genannt. Übrigens fällt ja auf, dass zwar Länder wie Frankreich und Großbritannien keine Wehrpflicht mehr haben, aber die Staaten, die in der Nähe von Russland sind, auch die skandinavischen, die Schweden, Dänemark, hat die wieder eingeführt. Andere ist es nur ausgesetzt. Rumänien, Bulgarien. Also
man die Bedrohung stärker spürt.
Ja, so ist es. Mhm. Und Deutschland ist nicht an der Grenze, ist kein Frontstaat mehr, ist aber ein führender Staat in Europa, der zum Beispiel Drehscheibe ist. Im Ernstfall geht alles durch Deutschland. Also hier haben wir eine besondere Verantwortung.
Wir sind gespannt, wie das weitergeht, ob Dienstpflicht, Wehrpflicht oder was dann eine neue Bundesregierung diskutiert und entscheidet und wie in der Gesellschaft weiter diskutiert wird. Vielen Dank, Herr Dressler, Herr Dausen, Frau Hoppe und Herr Hollmann für die Diskussion. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Nächste Woche ist mein Kollege Alexander Kähler für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie bei Phoenix. Bis dann. Tschüss.